Vielen, vielen Dank für dieses schöne Lied. Das hat mich sehr, sehr ermutigt und zu meinem Herzen gesprochen. Vater des Lichts, alles Gute kommt von Gott. Und ich freue mich heute, es ist ein Riesenprivileg, heute mit euch über Gottes Wort zu sprechen, Worte der Hoffnung an euch weiterzugeben. Und als ich darüber nachgedacht habe, unser Pastor hatte mich gefragt, Nico, ich bin nicht da, kannst du vielleicht zurück im Casino-Gemeinde fahren und dort predigen? Dachte ich, ja, klar, kein Problem. Ich hatte vorher noch ein paar Prüfungen zu tun, aber dachte, dann habe ich ein bisschen Zeit. Und ich musste drüber nachdenken, Casino-Gemeinde, wo war das nochmal? Und dann hatte ich direkt so ein Bild vor Augen, ach stimmt, schönes Gebäude, wunderschöner Parkett. Vor so 10, 15 Jahren, glaube ich, war ich als Teenager öfter mal hier mit der Jugend, irgendwie zum Jugendwochenende der AMBD. Und mir kam so eine Situation in den Kopf, da war hier am Wochenende irgendwie ein Rockkonzert. Ich weiß nicht genau, ob die Jungs und Mädels aus eurer Gemeinde waren oder woanders. Auf jeden Fall waren einige Jungs hier vorne mit langen, blonden Haaren, haben schöne Musik gespielt und ich und ein Freund und ein paar Kumpels waren hier vorne so in den Reihen. Da war gar keine Reihen, da war einfach nur Platz. Und wir haben da zu der Musik getanzt. Früher haben wir das Pogen genannt, lange Haare wackeln und so weiter. Und ich erinnere mich an eine Situation, da war mein Freund hier vorne mit den anderen voll am Gange zu der Musik. Ich stand für einen Moment ein bisschen außerhalb und da war noch eine Frau, die stand irgendwie hier vorne so am Rand. Die muss ungefähr so um die 30 gewesen sein damals. Stand da, hat der Musik nicht nur zugehört, auch den Text, glaube ich, verstanden und schien so ein bisschen wie in einer Betungshaltung zu sein. Hatte die Augen zu, die Hände so ein bisschen runter und hörte einfach der Musik zu. Und hin und wieder, wenn hier wir wilden Teens da mal beim Tanzen aus der Runde geflogen sind, dann fing sie so eine Person auf und schob sie behutsam wieder zurück. Und dieses Bild kam mir so vor Augen, als ich an euch dachte und fand das irgendwie so interessant, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das wie so ein, auch für euch heute noch gelten kann, auch wenn hier jetzt keiner wild rumtanzt, aber ihr eine Gemeinde seid, die eine durchdrehende Gesellschaft vielleicht, die abzappelt und die rumtanzt und immer wieder mal aus der Bahn geworfen wird, auffangt und mit dieser Erfahrung wieder zurück ins Leben stellt. Aber mit dieser Erfahrung gehalten zu sein, gesehen zu sein. Und zwar das, was die Welt nicht geben kann, von einem Gott gesehen und gehalten zu werden, wieder zurück ins Leben gestellt zu werden, vielleicht weiterzuleben, aber verändert, weil es um mehr geht als um das, was vielleicht zu der tollen Musik passiert. Und das wünsche ich euch und möchte euch damit einfach ermutigen. Gott hat euch hier in Bielefeld-Sieger hingestellt, um Menschen zu erreichen, sie aufzufangen, wenn sie mal aus der Kurve fliegen, zurück ins Leben zu stellen mit dieser Erfahrung. Es gibt einen Gott, es gibt mehr als das, was wir als Menschen vielleicht so sehen und ihr könnt sie wieder zurück ins Leben stellen. Und ja, ich fand es selber ganz spannend, dass ich mich daran zurückerinnert habe und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl, mal irgendwie irgendwo rauszufliegen. Vielleicht hier beim Tanzen irgendwo oder was auch immer. Vielleicht bist du auch gar nicht so der Tanztyp, sondern, keine Ahnung, bist mal aus der Schule, irgendwo aus der Klasse geflogen oder vielleicht mal, wie ich letzten Sommer, mit dem Fahrrad in der Kurve irgendwie hingefallen oder so. Ich glaube, wir alle kennen Momente, wo man irgendwie mal, wo was nicht so rund läuft, wo irgendwas schief läuft, wo man denkt, das passt mir jetzt nicht so. Ich erinnere mich auch an eine Situation, 5., 6. Klasse, Kunstunterricht. Wir hatten Zeichen mit großen Lineals und die Jungs zeichnen nicht, sondern spielen nur Schwerter und so. Die Lehrerin ist auch am Ende ihrer Kräfte und haut mal auf den Tisch und redet Klartext. Alles ist mäuschenstill. In dem Moment fällt mir das Lineal vom Tisch. Ich fühlte mich ganz brav, aber für die Lehrerin war das natürlich der Anlass, mich rauszuschicken. Und in diesem Moment, wenn man rausgeschickt wird, wenn man rausfliegt, dann kommen so die Herzensfragen auf. Auch wenn das so eine Kleinigkeit war, saß ich vor der Tür und dachte, Mensch, ich war doch gar nicht schuld, ich habe doch gar nichts gemacht. Die Themen wie Gerechtigkeit, mein Wert und so weiter, die kommen dann hoch. Und ich glaube, dass jeder von uns das kennt. Wenn mal irgendwas passiert, wo du rausfliegst, wo etwas nicht so rund läuft, wo etwas schief läuft, dann kommt das Herz irgendwie zu Wort und stellt Fragen, Mensch, worum geht es im Leben wirklich? Worauf kommt es wirklich an? Was zählt eigentlich wirklich? Was ist mein Wert? Was ist Gerechtigkeit und so weiter? Und ich habe so die These heute mitgebracht, dass Gott solche Situationen in deinem und meinem Leben nutzen möchte, um genau an dein Herz zu kommen. Dass das Herz zu Wort kommt, dass Fragen hochkommen können, die manchmal im ersten Moment nicht so schön sind, die schmerzhaft sein können, aber die wichtig in unserem Leben sind. Und wir wollen uns heute so ein bisschen in der Bibel rumwühlen, sage ich mal, und eine Geschichte aus dem Volk Israel anschauen, wo die das erlebt haben, wo sie so ein bisschen rausgeflogen sind und ihr Herz zu Wort kommt und Gott genau das vorhat. Ich würde noch gerne einmal kurz beten und dann schauen wir uns gleich den Kontext der Geschichten an. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Gemeinschaft hier in der Casino-Gemeinde der Gläubigen. Danke, dass wir hier gemeinsam vor dich kommen dürfen und erwarten dürfen, dass du zu uns redest. Du hast verheißen, dass du dein Wort aussendest und dass es nicht leer zurückkommen wird, sondern das tun wird, wozu du es ausgesandt hast. Und du möchtest uns erfrischen und nicht nur das, du möchtest unser Herz erreichen. Du möchtest jeden, der heute hier sitzt, jeden, der zuschaut, unser Herz erreichen und zu uns sprechen, uns Worte des Lebens geben, die uns wirklich erfüllen, die uns wirklich ausfüllen, die uns wirklich das geben, wonach wir uns eigentlich sehen. Und ich bete, dass du all das Störende wegnimmst, zur Seite packst und dass wir das empfangen und bereit sind, das zu hören, was du uns zu sagen hast. Herr, durch all den Schmerz vielleicht hindurch, durch all die Erfahrungen, die wir gemacht haben, hindurch dich sehen und dich hören und dein Wort aufnehmen. Amen. Amen. Genau, wir wollen uns eine Geschichte aus dem Volk Israel anschauen, das rausgeflogen ist. Und einmal, um uns alle so auf den gleichen Stand zu bringen, fasse ich nochmal kurz zusammen, was bisher geschehen ist. Das Volk Israel, ich glaube, die meisten von euch kennen das, ne, wurde von Abraham berufen, ein großes Volk zu werden. Und Gottes Ziel war, mit diesem Volk sich zu verherrlichen, der ganzen Welt zu zeigen, es gibt einen einzig allein wahren Gott, der rettet, der trägt, der fest ist, auch wenn alles andere wankt. Und dafür hat er sich dieses Volk Israel auserwählt, hat es zu einem richtig großen Volk werden lassen, hat sie durch Hungersnot gerettet. Sie waren in Ägypten, dort wurden sie versklavt und er hat sie dort rausbefreit. Sie haben zu ihm geschrien, als es richtig schlimm um sie stand, ihre Kinder umgebracht wurden, haben sie zu Gott gerufen. Er hat sie durch 10 wunderbare Plagen befreit und damit nicht nur sich groß gemacht, sondern alle anderen Götter, die die Ägypter damals verehrt haben, als unecht dargestellt. Mir persönlich gefällt diese Plage, wo es 3 Tage dunkel ist, am allerbesten, weil der Pharao als Sonnengott sich verehren ließ. Und wenn der das Licht nicht anmachen kann, dann ist für alle klar, ist er gar nicht. Ne? Also wenn der nicht das Licht anmachen kann, dann muss es jemand Höheren geben. Und das war nicht nur für die Ägypter damals, das war für das Volk Israel, aber das war auch für alle drumherum wichtig zu sehen, es gibt diesen einen wahren Gott Israels, der sie befreit. Durch die Wüste schafft Gott es, ein ganzes Volk zu versorgen und führt sie schließlich in dieses verheißene Land. Wir hatten das in den Eingangsversen gut gehört. Sie haben Kanaan eingenommen und sollten noch die restlichen Gebiete auch einnehmen. Und dann soll es ihnen einfach gut gehen. Das war das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Und wie er es damals durch Josua schon zu den Stämmen gesagt hat, so hat er später immer wieder wiederholt. Und ich lese euch eine Stelle aus Jeremia. Wir springen heute so ein bisschen durch Jeremia und Jesaja rum. Einfach, weil die Geschichte so groß ist, können wir nicht die ganzen Kapitel lesen. Aber ich springe so ein bisschen rum und nehme ich einmal mit hinein. Eine wichtige Stelle, Jeremia 17, Verse 5 bis 8. Da gibt Gott dem Volk nochmal einen wichtigen Augenmerk, worauf sie achten sollen, wenn sie in diesem verheißenen Land leben. Jeremia 17, Vers 5. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und dessen Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Und in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Das sagt der Prophet Jeremia dem Volk Gottes, als sie schon länger in diesem verheißenen Land leben und anfangen, sich von Gott abzuwenden. Er sagt, und ich habe euch was mitgebracht, was das nochmal so ein bisschen veranschaulicht. Ich bin eher so ein Praktiker, hatte ich ja vorher gesagt, ne? Und ich habe euch so ein Holzherz mitgebracht. Das steht einfach für das Herz, für das, was Gott wichtig ist. Hier Jeremia sagt, sie sollen ihr Herz nicht von Gott abwenden, nicht von Gott abweichen, sondern mit ihrem ganzen Herzen, mit all ihrem Sein Gott vertrauen. Und das nicht nur durch die Zeit, durch die Wüste hindurch und so weiter, sondern ganz besonders, wo sie jetzt in diesem Land leben, wo Milch und Honig fließt, das heißt, wo Wohlstand, wo es ihnen gut geht, da sollen sie weiterhin auf Gott vertrauen. Und das Volk, gerade in der Zeit zu Jeremia und Jesaja, tut das nicht. Sie fallen ab und sie fangen an, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen und sich von Gott abzuwenden. Und ich habe euch ein bisschen was mitgebracht, wie Milch und Honig damals so aussehen konnte. Klar haben die in einer anderen Zeit gelebt, aber ich kann mir gut vorstellen, nach einigen Jahren fing die Autobranche an, dort zu boomen. Die Straßen wurden ausgebaut in diesem Land. Wohlstand hieß auch, das Handwerk, ist gewachsen, Wirtschaftskraft stieg. Auch die geistliche Bildung fing an, immer sich auszubauen. Sie konnten Bibelschulen gründen, weil sie nicht mehr unter irgendeiner Knechtschaft waren. Das waren alles sehr gute Sachen. Auch generell die schulische Bildung, ne, dass die Welt vielleicht rund ist und so weiter. Das fing alles an zu gedeihen und zu wachsen und das war richtig schön. Und das waren alles gute Sachen, denen Gott gesagt hat, in diesem Land wird Milch und Honig fließen, das ist super. Das dürft ihr genießen, ihr werdet von den Früchten essen, von den Bäumen, das ist alles schön und gut. Aber ihr sollt euer Herz, mit eurem Herzen sollt ihr mir vertrauen. Das soll auf mich ausgerichtet sein. Und Jeremia warnt das Volk und sagt, ihr sollt nicht anfangen, diese Dinge, die euch einfach zum Guten dienen, zu euren Götzen zu machen. Und das über euer Herz zu stellen, euer Herz darin zu verbuddeln. Und darauf euer Vertrauen zu setzen. Denn das kann euch nicht helfen. Aber das Volk tut das auf dramatische Art und Weise. Und ein Beispiel ist uns ein paar Kapitel später, da schauen wir jetzt nicht rein, aber könnt ihr gerne selber nachlesen, Jeremia 20, ist nur so ein Nebensatz. Aber da wird der Priester, damals im Tempel von Gott, der Oberaufseher, wird Peschua genannt. Und wenn man so drüber liest, denkt man, okay, schön und gut. Aber Peschua ist ein Name, der aus dem ägyptischen Ursprung kommt. Und das heißt so viel wie Sohn des Horus. Und Horus war einer der Hauptgötter der Ägypter. Wenn ihr ein bisschen Ägyptologie mögt oder so, da gab es immer bei den Mumien so 4 Statuen und da waren die Eingeweide drin und das waren so Schutzgeister, die da irgendwie so aufpassen. Irgend so ein Quatsch, sag ich mal. Und der oberste Priester, der Gott mit dem Volk verbinden sollte oder das Volk mit Gott verbinden sollte, der hieß so und der hört auch nicht auf das, was Jeremia sagt. Und es ist wirklich schlimm um dieses Volk, denn sie machen Gottesdienst, sie haben ihren Tempel, sie loben Gott mit ihrem Mund, aber mit ihrem Herzen haben sie sich anderen Göttern zugewandt. Haben sie sich vergraben lassen und ihr Vertrauen nicht mehr auf Gott gesetzt, sondern auf Menschen. Und sie müssen dann erleben, wie sie rausfliegen. Wie Gott es durch Jeremia und an ganz vielen anderen Stellen verheißen hat, wenn ihr euer Herz abwendet von mir und diesen Dingen zuwendet, diesen toten Götzen, dann werdet ihr darunter leiden. Ihr werdet darunter erstickt werden und ihr werdet nicht mehr in diesem guten Land leben, sondern ihr werdet unter dieser Last leiden. Ihr fürchtet euch vor Krieg und betet irgendeinen Gott des Krieges an, Krieg wird kommen. Ihr fürchtet Hunger und versucht irgendwie einen Gott der Fruchtbarkeit, keine Ahnung was, ihr werdet Hunger erleben. Das ist dieser Fluch und das erlebt dieses Volk. Und dieses Volk steht mittendrin und erlebt, wow, viele müssen in die Gefangenschaft wegziehen, viele müssen weg und ein paar bleiben über. Und da schauen wir nachher nochmal rein, wie sie damit umgehen und wie wir damit umgehen können. Aber ich möchte einmal kurz dieses Bild auf uns übertragen. Ihr merkt schon, so ein Auto hatten die damals nicht, ne? Die hatten vielleicht ihre Pferde und Kutschen. Ich glaube, dass wir genauso in dieser Versuchung stehen, unser Herz von Gott abzuwenden. Wir können jeden Sonntag hier hinkommen, aber wir können unser Herz, unser Vertrauen weg von Gott auf andere Dinge setzen. Heute ist vielleicht nicht mehr der alte Käfer, aber vielleicht unser Smartphone. Wir können alles nachgoogeln. Vielleicht müssen wir Gott gar nicht mehr fragen um irgendwelche Antworten, sondern wir setzen unser Vertrauen auf unser Hightech oder so. Vielleicht ist es auch dein Auto, was du wirklich fährst und nicht dein schönes Bild oder dein Geld, was du hast, wo du dein Vertrauen drauf setzt. Wir als Gesellschaft sind natürlich, können das gut zurückverfolgen. Vor einigen Jahren standen wir unter der Corona-Pandemie und auf einmal war das Geschrei groß, wo die ersten Leute erkranken und sterben. Und natürlich war das schlimm, aber als Gesellschaft haben wir komplett ausgeblendet, dass die Zahlen, die jährlich abgetrieben werden, viel, viel höher sind. Und wir haben diese Relation, auf einmal fangen wir an zu schreien und zu murren und setzen unser Vertrauen auf unser eigenes Gesundheitssystem, während wir doch eigentlich schon im Untergang leben. Und das Volk Israel hat das selber gemacht. Sie haben damals zu Gott geschrien, als sie in Ägypten waren, weil ihre Babys umgebracht wurden, weil sie so viele waren. Und auf einmal fangen sie an, irgendwelche Götter zu verehren und ihre Kinder zu opfern, weil sie sich von diesem Gott irgendwas erhoffen. Und wir merken dieses Paradoxe auch in unserer Gesellschaft. Ich möchte heute nicht den Finger zeigen und irgendwas verurteilen, sondern uns nur die Augen öffnen, dass die Geschichten, die wir in der Bibel finden, genauso aus unserer Lebenswirklichkeit stammen. Und wir als Kirchen sind auch herausgefordert. Wir haben die Möglichkeiten, die sind schier unmöglich. Wir haben Gebäude, wir haben Technik, wir haben was auch immer, um Gottes Wort auszubreiten. Aber wie oft ertappen wir uns, dass wir uns um uns selber drehen? Im Streit, mir passt das nicht, ich will nicht neben dem sitzen, ich bleibe lieber zu Hause oder was auch immer. Wir drehen uns um uns selber und vertrauen auf andere Dinge, auf unsere Gerechtigkeit, aber nicht auf Gott. Und jeder wird das auch aus seinem persönlichen Leben kennen. Wow, wenn auf einmal irgendwie Finanzen oder was auch immer wegbrechen, wenn die Gesundheit wegbricht, das sind harte Sachen. Aber worauf sitzt unser Vertrauen wirklich? Ist unser Herz frei und hält es an Gott fest, der unerschütterlich ist? Oder ist es vergraben und verbuddelt an diesen Dingen? Es können auch fromme Sachen sein, unser Bibellexikon, unser Weltbild, unser Gottesbild. Und kann gut sein, dass deins heute ein bisschen aufgerüttelt wird, aber das soll zum Guten dienen. Weil Gott hat nämlich einen richtig großen Plan. In Jesaja heißt es, Jesaja 29, Vers 13, weil sich dieses Volk mit seinem Munde mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Und dann kommen die Folgen. Habe ich was vor? Dann möchte ich handeln und möchte agieren. Und da wollen wir gleich drauf schauen. Aber ich möchte nur mal kurz sagen, hier geht es nicht darum, boah, ich glaube gar nicht an Gott, sondern das ist die Herausforderung für uns als Christen. Für mich persönlich, der als kleines Kind aufwächst, die ganzen Geschichten kennt, das nicht so als angelerntes Menschengebot abzutun, sondern mein Herz, mein Vertrauen wirklich jederzeit an Gott zu hängen und nicht an irgendwelche Dinge. Und Gott hat aber einen richtig, richtig großen Plan. Er möchte dein und mein Herz, er möchte das Herz des Volkes Israel erreichen. Ich lese euch noch eine kurze Stelle aus Hesekiel. Ihr merkt schon, ich picke so ein bisschen raus, aber ihr könnt es gerne nachforschen. In diesen ganzen Texten geht es genau darum, um Götzendienst und wie Gott uns oder dieses Volk hier erreichen möchte. Ich lese einmal kurz aus Hesekiel. Hesekiel 14, Vers 4 und 5. So spricht Gott, der Herr, jeder Mann vom Haus Israel, der sein Götzen in sein Herz schließt und den Anstoß zu seiner Missetat vor sein Angesicht stellt und zu dem Propheten kommt, demjenigen, der kommt, will ich, der Herr selbst, nach der Menge seiner Götzen antworten, um dem Haus Israel ans Herz zu greifen, weil sie sich von mir entfremdet haben, um aller ihrer Götzen willen. Also Gott hat vor, damals wie heute, dein Herz zu erreichen. Und was dafür manchmal nötig ist, gefällt uns oft nicht, aber wenn das Herz so verbuddelt ist, dann muss irgendwie Platz geschaffen werden. Dann müssen Sachen manchmal runterfallen. Man muss Platz, Gott muss da drankommen, weil das Herz so verbuddelt ist, was unser Herz so vergraben ist von irgendwelchen Götzen vielleicht, müssen Sachen aus dem Weg geräumt werden, damit er an dein und an mein Herz kommt, damit er an das Herz des Volkes Israel kommt. Und das war Gottes Absicht, das hat er auch schon im Vorfeld gesagt. Wenn ihr euch falschen Göttern zuwendet, dann werdet ihr erleben, wie schöne Dinge, die ich euch verheißen habe, ausbleiben. Der Regen bleibt aus, die Ernte bleibt aus, der Frieden bleibt aus, all solche Sachen. Und Gott sagt das nicht, um das Volk Böses zu tun, sondern sein Ziel ist, er möchte ihr Herz erreichen, er möchte, dass sie umkehren. Er spricht davon, dass es seine Braut ist, die weggelaufen ist und er will sie zurückholen. Und genau das Ziel hat er heute noch mit uns als Menschen. Er möchte unser Herz erreichen, er möchte dich nicht kaputt machen, er möchte dich nicht platt machen, aber er muss manchmal da drankommen und deswegen muss er sich ein bisschen Platz schaffen. Und ich finde das unglaublich. Das ist so eine eifernde Liebe. Also wenn wir das uns auf ein Ehepaar oder auf ein verliebtes Pärchen vorstellen, dass der eine sich so in die Liebe reinwirft und alles beiseite räumt, was irgendwie stört, sagt, okay, der Partner hat heute einen schlechten Tag, ich liebe trotzdem, ich gehe voll rein, ich verkaufe alles, um den Ehering zu kaufen, was auch immer. Also wir kennen das aus Hollywood, das sind diese Liebesstories, wo man sagt, boah, da hat jemand so einen Eifer, der macht sogar Sachen, die der andere überhaupt erstmal gar nicht versteht oder gut findet, aber mit dieser Intention aus Liebe, er möchte das Herz erreichen. Und das ist dieses Herz von Gott, er möchte unser Herz erreichen. Und uns gefällt das im ersten Moment nicht. Wenn unser Gottesbild auf den Kopf gestellt wird, wenn die Finanzen bröckeln, wenn unser Auto kaputt geht. Und das sind die Momente, wo unser Herz auf einmal anfängt, diese Fragen zu stellen. Hey Gott, warum passiert das? Wie kann das sein? Wieso? Warum passiert das doch? Es soll doch alles gut laufen. Soll es, ja? Aber das ist nicht Gottes höchstes Ziel, sondern er möchte, dass wir Herzensbeziehungen mit ihm haben. Er möchte, dass unser Herz auf ihn ausgerichtet ist, und dass wir an dem festhalten, der nicht erschütterbar ist. All die Dinge können bröckeln und sie werden bröckeln. Und bei der Vorbereitung hatte ich überhaupt gar nicht im Blick, was zurzeit in der Türkei passiert. Und das ist auch überhaupt nicht schön. Aber da merken wir, dass selbst der beste Architekt so gut planen kann. Er hat da keinen Einfluss drauf. Häuser stürzen ein, schlimme Dinge passieren. Unser Leben ist endlich. Das ist auch nicht schön und das ist schmerzhaft, auf jeden Fall. Aber wie gut ist es da, wenn unser Herz an etwas festhält, was über dieses Leben hinaus Halt hat und in diesem Leben schon Hoffnung gibt. Und das ist Gottes ganz, ganz großes Ziel. Und deswegen tut er das. Das ist sein Ziel. Deswegen räumt er Sachen an die Seite. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich bin mir ziemlich sicher, dem einen oder anderen fallen Sachen ein. Boah, yo, gerade ist das schwierig. Gerade fällt mir das schwer. Und ich möchte dir da einfach Mut zusprechen. Ich sage nicht, dass Gott der böse Gott ist, der alles Böse macht. Aber er nutzt alle Dinge zu unserem Guten, weil dein Herz ihm wichtig ist. Und wenn schlimme Dinge passieren, dann leidet er auch mit. Er ist ein mitfühlender hoher Priester. Aber er möchte dir Hoffnung geben. Er möchte dich halten. Er möchte dich tragen in solchen Situationen und nutzt solche Sachen manchmal, um uns neu zu erfrischen. Und jetzt schauen wir uns eine Stelle an, Das Volk Israel ist im Moment mittendrin. Einige Sachen sind schon aus dem Weg geräumt und sie merken, es bröckelt. Ihre Götzen können nicht das geben, was sie sich erhofft haben. Und viele sind schon im Exil und ein paar haben jetzt die große Entscheidung vor sich, was machen wir? Sie haben ein bisschen Mist gebaut und erwarten jetzt schlimme Konsequenzen, dass noch ein anderer König kommt und sie einfach auslöscht und platt macht. Und jetzt kehren sie nochmal um, beziehungsweise haben so die Idee, warte mal, wir haben doch unseren Propheten Jeremia, der soll doch mal Gott fragen, was für uns dran ist. Sollen wir hier bleiben und auf Gott vertrauen oder sollen wir lieber nach Ägypten gehen? Und na, da wird es ja schön sein. Und sie kommen zu Jeremia, Jeremia 42, ist das Kapitel 42, und bitten ihn, geh bitte zu Gott und frag ihn für uns, was wir machen sollen. Und egal, was du uns von Gott sagst, das werden wir machen. Und ich lese euch einmal die Verse ab, Jeremia 42, Vers 10. Das ist nämlich die Antwort, die Jeremia dann diesen Leuten mitbringt, die im Prinzip in dieser Situation stehen. Vieles bröckelt, was sollen wir jetzt machen? Ab Vers 10, Jeremia 42, Vers 10. Wenn ihr in diesem Land bleibt, so werde ich euch bauen und nicht wieder reißen, pflanzen und nicht ausreißen, denn mich reut das Unheil, das ich euch zugefügt habe. Fürchtet euch nicht vor dem König von Babel, vor dem ihr Angst habt. Fürchtet euch nicht vor ihm, spricht der Herr, denn ich bin mit euch, um euch zu helfen und euch aus seiner Hand zu erretten. Ich will euch Barmherzigkeit zuwenden, dass er sich über euch erbarmen und euch wieder in euer Land bringen wird. Wenn ihr aber sagt, wir wollen nicht in diesem Land bleiben, sodass ihr der Stimme des Herrn, eures Gottes, nicht gehorcht, indem ihr sagt, nein, sondern in das Land Ägypten wollen wir ziehen, wo wir weder Krieg sehen, noch den Schall des Schofarhorns hören, noch Hunger leiden werden. Dort wollen wir wohnen. Dann hört das Wort des Herrn, du Überrest von Juda. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels. Wenn ihr euer Angesicht wirklich darauf richtet, nach Ägypten zu ziehen und hinzieht, um euch dort als Fremdlinge aufzuhalten, so wird es geschehen, dass das Schwert, welches ihr fürchtet, euch dort im Land Ägypten erreichen wird. Und der Hunger, vor dem ihr euch hier graut, euch dort in Ägypten verfolgen wird. Und dort werdet ihr sterben. Das ist eine ganz, ganz knallharte Ansage von Gott mit zwei Optionen. Bleibt hier, vertraut mir, seht der Gefahr ins Auge, fürchtet euch aber nicht, ich bin mit euch. Oder zieht in das Land, wo ihr denkt, da wird es uns gut gehen, da ist gerade kein Krieg, da werden wir Sicherheit haben, da wird es uns gut gehen. Aber ihr werdet erleben, dass dieses Land euch auch nicht das geben kann, wonach ihr euch wirklich sehnt. Und Jesaja sagt schon einige Jahrzehnte vorher auch schon ganz deutlich, ich lese das nur kurz, Jesaja 31, 1 bis 3. Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe zu suchen, um sich auf Pferde und sich auf Pferde verlassen und auf Streitwagen vertrauen, weil es so viele sind und auf Reiter, weil sie so stark sind, aber auf den Heiligen Israels nicht schauen und den Herrn nicht suchen. Aber auch er ist weise und führt Unheil herbei und er nimmt sein Wort nicht zurück, sondern er steht auf gegen das Haus des Bösen und gegen die Hilfe der Übeltäter. Denn Ägypten sind Menschen und nicht Gott. Und ihre Pferde sind Fleisch und nicht Geist. Das sind Sachen, die der Prophet Jesaja schon Jahrzehnte vorher gesagt hat. Hier geht es nicht pauschal um Ägypten, sondern worauf setze ich mein Herz? Worauf setze ich mein Vertrauen? Worauf richte ich meinen Blick, wenn die Sachen um mich herum bröckeln? Und ich muss uns nicht erzählen, dass unsere Welt auch seit einiger Zeit bröckelt. Wir hatten Corona, jetzt ist Wirtschaft gerade irgendwie turbulent und wir wissen nicht, was noch alles kommt. Aber wir merken, die Dinge, die wir uns hier im Westen aufbauen, auch die wackeln und auch die bröckeln. Und wir werden das auch in unserem Leben persönlich merken, die Dinge, die wir uns aufbauen, auch die wackeln und bröckeln. Und wir brauchen etwas, an dem wir wirklich festhalten können. Wir brauchen etwas, wo wir unser Vertrauen draufsetzen. Und am Ende hier ist das eine Einladung von Gott an das Volk Israel. Ihr dürft entscheiden, ihr habt die Wahl. Ihr könnt hierbleiben, mir vertrauen. Ihr könnt gehen, aber das sind die Folgen, das sind die Konsequenzen. Und er wünscht ihnen, dass sie ihm vertrauen. Weil er sie dafür gemacht hat, weil das Gottes Idee der Menschheit ist. Und bis heute haben wir tagtäglich diese Möglichkeit zu entscheiden. Gott stellt uns, gibt uns die Wahl, worauf setzen wir unser Herz, unser Vertrauen. Halten wir an Gott fest, auch wenn das um uns herum bröckelt, oder setzen wir auf die Dinge, ja, die so da sind. Und ich habe euch ein ganz praktisches Beispiel mitgebracht, Thema Finanzen. Ich hatte ja vorher gesagt, ich habe bis vor 2,5 Jahren ungefähr als Zimmermann gearbeitet und habe mich dann entschieden, wir hatten den Eindruck, dass das dran ist, nochmal ein Studium anzufangen. Und für mich war vorher schon immer klar, Gott ist mein Versorger. Gott ist derjenige, der uns versorgt und so weiter. Aber erst, als ich die Entscheidung treffen musste oder wir vor dieser Entscheidung standen, okay, wirklich Job kündigen, BAföG anmelden, all diese ganzen Kram, Papierkram, Studium anfangen, wer versorgt uns dann wirklich? Und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, am Anfang wusste ich, okay, Finanzen, ja, ich weiß nicht genau, wie das alles klappt, wie das mit den Anträgen, wann das Geld kommt und wie das alles so klappen wird. Ich behalte meinen Zehnten erstmal zurück. Mal gucken, was alles kommt. Und wenn das alles läuft, dann vertraue ich Gott wieder. Dann gebe ich mein erstes vom Geld ihm wieder zurück ab. Ganz ehrlich, das hat Monate gedauert, bis mich Gott daran erinnert hat, Nico, wir haben da noch was offen. Der Zehnte liegt, der liegt immer noch bei dir. Und ich habe festgestellt, ja, erst als ich diese Entscheidung getroffen habe, okay, ich lasse mal wirklich los. Gott darf das mal wirklich an die Seite räumen oder ich bin bereit, das an die Seite zu räumen, merke ich, worauf hängt mein Herz? Habe ich mein Vertrauen wirklich darauf? Ist Gott wirklich mein Versorger oder denke ich, naja, meine Arbeit ist eigentlich schon mein Versorger? Und ich habe ein bisschen gebraucht, Gott diese Rückzahlung zu machen. Und ich mache, wie gesagt, das ist keine Moralpredigt, aber ich merke, Gott prüft einfach nur unser Herz. Er braucht das Geld überhaupt nicht. Aber er möchte, dass unser Herz frei ist und sein Vertrauen auf ihn gerichtet ist. Und das ist damals wie heute die Einladung für uns, unser Vertrauen auf ihn zu richten. Das sind gute Sachen, wenn wir Bildung haben, wenn wir Technologie haben, was auch immer. Aber wir sind gerade dann, wenn es uns sehr gut geht, herausgefordert, weiter an Gott festzuhalten, ihn nicht zu vergessen, nicht von unserem Herz von ihm abzuwenden. Das ist Gottes Ziel. Ihm ist es egal, wie wir, ich sag mal so provokant, wie wir Gottesdienst gestalten, wie wir unser Christenleben. Ihm geht es um unser Herz. Wenn wir aufrichtig zu ihm kommen, dann können wir laut oder leise singen, still oder wie auch immer. Ihm geht es um unser Herz. Wir können viel gestalten und ich finde das klasse, dass wir in der AMBD so viele unterschiedliche auch Ausrichtungen oder was heißt Ausrichtung, Arten des Gottesdienstes, sage ich mal, haben. Aber wir sind ein Leib, wenn wir unser Herz an Gott verschenken und ihm vertrauen. Und ich möchte mal kurz zusammenfassen. Das Volk hat von Gott alles bekommen, kam in das Land und hatte diesen einen Auftrag, bleib mir treu. Aber sie haben sich von dem Ganzen zuschütten lassen, haben sich vermischt mit den anderen Völkern, haben die Götter angenommen und es wurde immer, immer schlimmer. Sie waren verbuddelt, ihr Herz war zugeschüttet, ihr Herz war schwer von dieser Last und von dem sie sich Hoffnung erhofft haben, hat ihnen nicht geholfen. Gott greift ein und schiebt manchmal Sachen an die Seite, lässt Sachen erschüttern, damit unser Herz merkt, wow, ich brauche etwas, was nicht erschüttert werden kann. Und am Ende bleibt die Entscheidung für das Volk wie für uns, wie entscheide ich mich alltäglich mit diesen Sachen? Okay, vertraue ich Gott, halte ich an ihm fest oder schaue ich weiter? Das Volk in Jeremia hat diese Worte von Gott gehört und hat gesagt, nee, das ist nicht von Gott, wir gehen nach Ägypten. Das haben sie gemacht und sie sind dort gestorben. Die Entscheidung steht jedem frei, aber Gott sagt ganz klar, was für Folgen das hat. Und er lädt uns heute ein, Entscheidungen zu treffen. Und wenn du noch so ein ganz praktisches To-Go brauchst, zu sagen, okay, danke Nico für diese Predigt, die hat mich angesprochen, okay, mein Herz muss auf Gott vertrauen. Aber nächste Woche, wie kann ich das ganz praktisch machen? Habe ich einen kleinen Tipp, ich musste selber schmutzen in der Vorbereitung. Manchmal sitze ich da und schreibe irgendwas runter und als dann diese Punkte aufkamen, dachte ich, dein Ernst Gott? Aber das ist so mein ganz praktischer Tipp. Wenn du herausfinden willst, auf was vertraue ich eigentlich, wo hängt mein Herz, dann lade ich dich einfach ein diese Woche, faste mal. Verzichte bewusst selber auf etwas, räume selber freiwillig etwas aus dem Weg und du wirst ganz leicht merken, liegt das schon an der Seite und dein Herz hängt nicht dran oder ist es doch irgendwie da drauf und du merkst, oh ja, eine Woche Instagram, boah, da habe ich schon Schmacht. Oder eine Woche nichts essen, boah, ja. Also trinken, macht das weiter, das brauchen wir schon. Aber wir haben viele Möglichkeiten, einfach mal freiwillig zu sagen, Gott, ich lade dich ein, ich lasse etwas weg in meinem Leben. Ich verzichte bewusst für eine gewisse Zeit auf irgendetwas. Essen, Finanzen, Geld, Bildung, was auch immer. Ich lasse bewusst selber mal los und merke, puh, dann merkst du das schon ganz alleine, was so für Abhängigkeiten da sind, wann Kopfschmerzen nach dem Kaffee kommen oder was auch immer. Und das ist einfach eine Übung für uns. Yo, Gott, du bist mir wichtig. Und all das, was ich brauche, kommt wirklich von dir. Ich habe mir das angewöhnt, seit ein paar Jahren versuche ich im Januar, Anfang des Jahres, bewusst etwas zu fasten. Mal essen oder Medien oder nur was Bestimmtes essen. Und ich merke, das macht keinen Spaß. Jedes Mal muss ich mich überwinden. Das ist nicht schön. Aber es tut richtig gut, in der Beziehung zu Gott zu merken, ja, es gibt wichtigere Sachen im Leben. Mein Herz braucht wichtigere Sachen als mit dem ich mich in meinem Alltag so fülle. Und wenn du das noch nie gemacht hast, lade ich dich ein. Schnapp dir jemanden aus der Gemeinde, sag, ey, ich mach das für eine Woche oder so. Keine Ahnung, sperr irgendeine App und gib ihm den Code oder was auch immer. Wir haben das in der Jugend schon bei vielen erlebt, die haben gesagt, okay, ich lösche die App oder darf nur eine Stunde und der andere hat den Code. Dann hast du einfach eine Hilfe. Wir sind als Gemeinde gemeinsam, können uns da unterstützen. Ey, woran hängt mein Herz? Und das hat überhaupt nichts mit Urteilen zu tun. Wir wollen uns nicht verurteilen, sondern wir wollen frei werden, weil Gott möchte, dass wir frei sind. Und genau, damit möchte ich euch ermutigen. Amen.